und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem YouTube-Kanal. Auch heute dürfen wir euch wieder auf das Allerherzlichste begrüßen und wir haben heute einen sehr, sehr spannenden Gast, eine Dame, eine Gästin, wenn man so will. Bevor wir allerdings hier unsere Gästin begrüßen, so wie ich das immer mache, werde ich erstmal den lieben Michael fragen. Hallo Michael, wie geht es dir?
Und wie immer, hallo Marc, hallo Caroline, werde ich sagen, mir geht's gut, immer gut, wenn wir aufzeichnen. IT-Sicherheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wie bekommt man das eigentlich alles so unter einen Hut? Die Frau, die wir heute zu Gast haben, beschäftigt sich genau mit diesen Themen und ja, als Gründerin und Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Digitalisierung, AGND, kann sie uns sicherlich sehr viel Spannendes zu diesem wichtigen Thema und natürlich auch etwas darüber erzählen, wie sie ihr Weg jetzt dorthin geführt hat, wo sie heute ist. Damit herzlich willkommen, Caroline Krohn.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, hallo Caroline. Wir freuen uns sehr, dass du uns hier in unserem schnücklichen YouTube-Kanal, Podcast begleitest heute. Wir haben uns natürlich im Vorfeld so ein bisschen mal umgeschaut, was du denn so machst. Und so wie viele Menschen, irgendwann hattest du Abitur. Und wenn wir deiner Webseite das richtig entnommen haben, hast du dann Politikwissenschaften studiert. Wie man von der Politikwissenschaft zum Thema Digitalisierung kommt, darüber reden wir dann vielleicht gleich nochmal. Aber erstmal so ganz banal die Frage, du hattest das Abitur in der Hand und hast dir gedacht, Taxifahren ist super, also studiere ich Politikwissenschaft. Nein, Spaß beiseite. Wie bist du zur Politikwissenschaft gekommen?
Okay, also ihr habt ja schon mal irgendwie beim Briefing vorher mal gesagt, dass ihr ein Limit habt, ne? Also, es hat alles eine Geschichte, ja, wie immer. Also Abitur habe ich gemacht, da war ich ganz froh, weil ich irgendwann mal gedacht habe, ich habe hier mein ganzes Leben immer gedacht, oh Gott, Abitur und so bis dahin, ne? Wenn ich das schaffe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, es haben aber auch ziemlich viele andere geschafft und ich bin, glaube ich, nicht signifikant dover als andere oder so, was sich übrigens dann irgendwann widerlegt hat, weil ich ziemlich oft durch verschiedene Prüfungen in meinem Leben gefallen bin, aber bis dato eben noch nicht. Deswegen war es schon mal gut in der Tat, dass ich mein Abitur hatte, aber mein Lebensweg hat sich vorher tatsächlich schon angedeutet, weil ich schon in der 10. Klasse war, ich glaube ich, da kam ich auf die Organisation Schüler helfen Leben. Das war eine Organisation, die es damals nur in Norddeutschland gab. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Und Schüler helfen Leben war eine komplett von Jugendlichen getragene Hilfsorganisation, die seit 1992 Hilfsgüter nach Bosnien in den Bosnienkrieg transportiert haben. Also die haben halt eben nicht nur Spenden eingesammelt und Transport darunter geschickt, sondern die haben selber Leute versorgt. Die hatten das erste gepanzerte Fahrzeug in Sarajevo, als die noch belagert waren. Also fürchterliche Geschichten. Und wir haben damals eben, also als ich davon erfahren habe, war ich total hingerissen davon und wollte da mithelfen, mitmachen in den Spendenkampagnen und so weiter. Und ehe ich mich versah, habe ich kurz nach meinem Abitur dort so eine Art freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und das war dann halt, wie gesagt, vorher schon klar, weil ich super engagiert war, war auch in der Schülervertretung, auch in der Landesschülervertretung und dort ganz viele Leute getroffen, die, wo ich gedacht habe, so, das sind sehr außergewöhnliche Menschen, die was verändern wollen im Leben und so. Und die haben mich wahnsinnig inspiriert. Und bei Schüler helfen Leben war ich dann und sollte dann den zweiten sogenannten sozialen Tag organisieren. Da waren die Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein und Hamburg aufgerufen, einen Tag zu arbeiten, statt zur Schule zu gehen. Das war ein Riesenorganisationswust dahinter natürlich. Und das Geld dann zu spenden, damit wir Schulen bauen konnten. Also wir sind im Jahr 1999, 2000. Der zweite soziale Tag war der 13. Juli 2000. So. Und wir haben 100.000 Schüler aktiviert bekommen, die insgesamt 4,2 Millionen Mark verdient haben. So, und um diese Zeit herum war ich selbst auch das allererste Mal dort, vor Ort und also kurz vor dem Abitur. Und ich kann euch sagen, das war für mich ein ganz traumatisches Erlebnis. Also es ist eine große Kurve zu dem, was wir eigentlich heute besprechen wollen. Trotzdem erspare ich euch das nicht, weil ich mit 19 Jahren natürlich das erste Mal in einem Gebiet war, wo es tatsächlich Krieg gegeben hat, wo ich irgendwie um die Ecke ging, aus meinem sozusagen behüteten Umfeld zu Hause heraus und dann halt irgendwie im Panzer ins Kanonenrohr da geguckt habe und so. Und das war natürlich ziemlich schockierend, so als Erlebnis, abgesehen von den ganzen Gesprächen dort mit den anderen Jugendlichen, die dort Fürchterliches erlebt hatten. Und da war mein Abitur mir dann irgendwann auch eher quasi im Weg, weil ich schon längst irgendwie in Action war. Und als ich dann zurückkam und diese Kampagne gemacht habe, dann hieß es dann, dann würde ich halt studieren wollen. Das war so der eigentliche Plan. Und dann holte mich das alles aber irgendwie ein, weil ich habe dann gesagt, ich habe mich eingetragen für Politikwissenschaften, neueste Geschichte und zunächst öffentliches Recht, später Philosophie, was sich als klug herausgestellt hat. Ich erinnere mich an meine erste Woche in Politik, wo wir gefragt wurden im Kurs Theorien der internationalen Beziehungen, was ist Krieg? Und in dem Moment saß ich dort und dachte an die Minenfelder, die Minenbänder, die wir da gesehen hatten, an die Armut, an die zerschossenen Häuser, alles Mögliche. Und eine Eins bekam dann der Kommilitone, der sagte, Krieg ist die Eskalation eines Konflikts im anarchisch konstituierten internationalen Staatenverbund. Und ich habe gesagt, nee. So. Und wenn das Wissenschaft ist, dann hat das nichts mit mir zu tun. Und habe dann hingeschmissen und war gerade dabei. Ich habe meinen Eltern tatsächlich einen Brief geschrieben und gesagt, danke, dass ihr mich finanzieren wollt und so, aber das ist hier nichts für mich, weil das ist so weit weg von der Realität. Ich mache das hier nicht. Den Brief habe ich auch abgeschickt, aber tatsächlich erst zum Ende meines Studiums, als ich sagte, ich am Anfang wollte ich das doch nicht machen, habe euch das aber erspart, habe viele andere Gespräche geführt und dann habe ich mein Studium tatsächlich verändert. Ich habe zwar dieselben Kurse belegt, also so nicht Kurse belegt, sondern die Fachrichtung, aber ich hatte irgendwie eine Art Glücksfall, ich weiß auch nicht, weil das die Zeit war, wo sich die Universität Potsdam mit Institutionen der Bundeswehr zusammengetan hat, mit dem Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr, mit dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt und so weiter und so fort. Potsdam ist ja auch Ort des Einsatzführungskommandos und so. Und die hatten angefangen, einen militärwissenschaftlichen Studiengang aufzubauen. Und der war noch nicht akkreditiert, aber ich habe dann alle Kurse belegt und sage heute häufig, ich habe eigentlich Militärwissenschaften studiert. Und das wird dann leichter für euch, dann sozusagen die Brücke zur Cybersecurity zu kriegen. Aber wie gesagt, also hätte es damals die Akkreditierung schon gegeben, wäre ich jetzt Militärwissenschaftlerin, aber so bin ich halt Politologin. So.
Okay, ja, spannend. Also als junge Dame, junges Mädchen schon sehr politisiert, schon sehr interessiert für
Oh
Politik,
ja.
dann auch natürlich in einem Kriegsgebiet gewesen. Ich meine, heutzutage, wenn wir jetzt von Krieg in Europa sprechen, dann reden wir natürlich alle vom Ukraine-Krieg. Aber dass wir vor ja, knapp 25 Jahren auch schon einen Krieg in Europa hatten, und zwar nochmals deutlich näher. Die geflügelte Worte waren, glaube ich, damals immer so: 500 Kilometer von München entfernt ist Krieg.
Ja, ist abartig.
Durchaus, also quasi in wenigen Autostunden erreichbar. Das mag man heute gar nicht mehr so richtig drüber nachdenken. Und aus diesem Wissen hast du dann Politik studiert und wie du jetzt eigentlich da sagst, eigentlich eher Militärwissen, Militärhistorik, Militärwissenschaften in Potsdam. Also jetzt gibt es natürlich auch wieder so Parallelen zur aktuellen Situation, weil natürlich viele von diesen Leuten, die das irgendwann mal studiert haben, jetzt heute im Fernsehen auftreten und irgendwie schlaue oder vielleicht auch manchmal nicht ganz so schlaue Sachen rund um den Ukraine-Krieg sagen. Hast du dann da quasi eine Beziehung dazu? Fühlst du dich da irgendwie angesprochen, abgeholt oder schlägst du nur die Hände beim Kopf zusammen?
Ja, teils, teils. Also es ist so, dass also ich habe mich betätigt, als Russland die Ukraine überfallen hat, als Flüchtlingshelferin zunächst, weil ich auch gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie wirksam sein oder so und habe eine sehr intensive Beziehung zu Russland. Ich war mal verheiratet mit einem Russen und habe immer noch das Gefühl, ich habe da Verwandtschaft. Und so konnte ich mich nützlich machen, indem ich übersetzt habe für die Flüchtlinge. Und das hat ehrlich gesagt auch ein bisschen mein schlechtes Gewissen kompensiert, weil ich sozusagen mit dem militärwissenschaftlichen und sicherheitspolitischen Wissen, das ich habe, zudem noch mit so, also ich hatte damals den Schwerpunkt Sowjetunion auch. Ich habe zwar meine Masterarbeit geschrieben über strategische sozusagen Trends bei den US-Streitkräften, aber eigentlich war mein Schwerpunkt immer Osteuropa, Russland und halt eben historisch bedingt Sowjetunion. Und ich gehörte zu denen, die es nicht kommen sehen haben. Und ich habe gedacht so, oh Gott, ja, habe ich mir da selber irgendwie was vorgemacht? Ist meine Expertise eingerostet? Ich weiß es nicht, ne? Also ich gehörte zu denen, die überrascht waren, die schockiert waren und ich habe mich auch geschämt, ehrlich gesagt. Das sage ich mal ganz, ganz deutlich hier, weil ich eben gedacht habe, ich habe die Situation völlig falsch eingeschätzt. Und es kam tatsächlich ein Journalist auf mich zu, den ich kannte aus dem Bundestagswahlkampf. Das kommt dann vielleicht auch nochmal später. Und der sagte, Frau Kron, was ist denn los mit Ihnen? Und so, Sie sagen ja nichts. Ja, wie kann das sein, dass Sie dazu nichts sagen? Das ist doch genau Ihr Thema, wäre doch jetzt eigentlich genau der Moment, wo Sie sich ganz viel äußern sollten. Und ich habe einfach wirklich gebraucht, um mich zu sortieren und eine neue Lagebewertung überhaupt vorzunehmen. Und insofern Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mich selbst mit mir selbst ein bisschen versöhnt, weil ich gemerkt habe, dass ich bei weitem nicht die Einzige war, der das so ging, auch unter denen, die eine Expertise haben. Aber das ist schon noch, ja, also es hat eine Weile gedauert, bis ich das Gefühl hatte, ich wollte mich äußern, und dann habe ich auch sehr darauf aufgepasst, dass in der Art, wie ich mich äußere, A, entweder, wenn das über soziale Medien ist, dass da ein Erkenntnisgewinn verbreitet wird, der mir plausibel schien, das mache ich auch jetzt noch, oder eben, dass ich mich zu den Bereichen äußere, zu denen ich auch jetzt, sagen wir mal, mit der Zeit, also mit anderen Schwerpunkten mit der Zeit sprechfähig bin, nämlich zu Cyberthemen. Also ich hatte beispielsweise ein Interview bei diesem Podcast, Streitkräfte und Strategien, zur hybriden Kriegsführung, zur Gefahr, die davon ausgehen, und so weiter und so fort. Ich habe eben mit Manuel Artuk zusammen ja auch mal ein eigenes Special gemacht auf YouTube zum Thema, was die Ukraine macht an Nutzung von Clearview und von Palantir und solchen sehr fragwürdigen Unternehmen, die dort ihre Dienste angeboten haben, die dort auch angenommen wurden. Und das sind sozusagen Nischenthemen, mit denen ich mich noch mal intensiver befasst habe, mit den Dingen, mit denen ich mich heute ganz intensiv halt beschäftige. Ja.
Aber ich finde das ehrlich gesagt, Entschuldigung, aller Ehren wert, dass man A sagt, oh, da habe ich mich vertan, das habe ich nicht kommen sehen, obwohl ich die Expertise hätte haben müssen sozusagen. Und zum anderen eben zu sagen, im Nachgang war ich dann so schlau und habe mich eben nicht hingestellt und gesagt, ja, ich habe es ja schon immer gewusst, weil das Fernsehen und alle Medien sind voll von Menschen, die es nachher immer vorher schon gewusst haben. Ne? Jetzt natürlich schlau daherreden können sozusagen, aber vor einigen Jahren hat man diese Menschen dann häufig eben nicht im Fernsehen gesehen, irgendwie die davor gewarnt haben. Ne? Insofern finde ich das doch aller Ehren wert und zu sagen, na gut, die Entwicklung habe ich so nicht kommen sehen, obwohl ich es vielleicht hätte ahnen oder wissen müssen, ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, von der Entwicklung waren sehr, sehr viele überrascht, nicht nur du und nicht nur wir, sondern.
Also der Investmentarm der Deutschen Bank hat offenbar irgendwie, wenn ich das alles richtig mitbekommen habe, einen sozusagen Lagebericht. Es gibt ja so mal so diese volkswirtschaftlichen Einschätzungen von diesen Investmentbanken, und der kommt dann halt offensichtlich immer mittwochs abends in den Druck, und donnerstags früh wird er ausgeliefert, und wir sind ja alle aufgewacht an diesem 23. Februar mit der Information, dass der Einmarsch passiert. Und dann hatten halt viele Menschen gleichzeitig halt eben diesen Bericht auf dem Tisch, der diesem Einmarsch 20% Wahrscheinlichkeit eingeräumt hat. Und als ich das so mitbekommen habe, habe ich halt gedacht, so, okay, da sitzen halt eben auch Leute, die sind nicht doof, ne? Und die haben da sehr, sehr viel auch sozusagen Datenanalysen und so weiter. Aber das zeigt halt auch, also viel ist halt, also jetzt auch wenn wir heute darüber nachdenken und analysieren, was sind Beweggründe von Putin, was ist tatsächlich der Grund, warum er da ist, ne? Also nicht so sehr die Dinge, die immer so vermeintlich herangeführt werden, also sowohl von russischer Seite angeführt werden, als auch von unserer Perzeption aus dem Westen oder so. Das muss man natürlich auch mit einbeziehen, mal zu gucken, was sind denn vorgehaltene Gründe und was sind tatsächliche Gründe, warum diese Dinge dort passieren, wie sie passieren. Und selbst da bleibe ich halt heute dabei, auch sozusagen mit Blick auf die Leute, die eben alles irgendwie besser wissen und so weiter. Und ich möchte auch heute sagen, dass mich heute noch sehr, sehr viele Hinweise sehr stark interessieren, die irgendwie plausibel sind, weil ich immer noch das Gefühl habe, der Weisheit letzten Schluss haben wir noch nicht gefunden. Ja?
Ja, also wenn ich das noch kurz, also ich von dem, was du gerade gesagt hast, das fühle ich in mir genauso. Jetzt habe ich natürlich keine, jetzt habe ich, was heißt natürlich, sondern ich habe nicht Politikwissenschaften studiert, ich habe nicht Militärhistorik, Militärwissenschaften studiert, aber vor dem 24.02.2022 war ich auch eher in einer politischen Ecke, wo man vielleicht nicht unbedingt, würde ich mich selber nicht unbedingt als Pazifist bezeichnen, aber zumindest in diese Richtung gehend. Und auch in eine Richtung gehen, wo ich gesagt habe, wozu haben wir in Deutschland eine Bundeswehr? Schafft den Quatsch ab, gebt das Geld für sinnvolle Sachen aus. Und seit dem 14.02. denke ich schlicht und ergreifend natürlich anders darüber. Und heute, ja, werden 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgegeben. Ich sage, ja, gut, ne? Also ja, sollten wir tun.
Immer drauf.
Das hätte ich, ja, ganz so vielleicht nicht, aber das hätte ich eben vor diesem einen Tag auch nicht gesagt. Und wie du genau gesagt hast, ne, am Tag davor hätte ich das nicht für gut gehalten und heute halte ich das für gut. Und ich stehe auch dazu, dass ich da meine Meinung dazu geändert habe. Also von daher kann
Naja,
ich
in
das
der
total
Grünen Partei, der
nachvollziehen.
ich ja auch angehöre, sind ja auch,
Ja.
ist auch ein sehr massiver Sinneswandel vonstatten
Bündnis
gegangen.
90
Also
die Grünen, um es mal hier zu sagen.
das, vielen Dank, das ist super wichtig. Also das ist auch vor allen Dingen, ehrlich gesagt, für das Thema, über das wir heute reden wollen, super wichtig, weil die Bündnisgrünen sind natürlich mir sehr politisch sehr, sehr nah, weil ich als Bürgerrechtlerin bei den Grünen bin. Aber ich wollte damit auch nur sagen, ne, das ist halt eben für uns auch einfach eine extrem schwierige Situation insgesamt, auch so in den eigenen Glaubensfragen und Weltanschauungsfragen und so. Also ich mache ja beruflich auch verschiedene andere Dinge und bin halt auch unter anderem am Kapitalmarkt unterwegs in einer sozusagen besonderen Konstellation. Frag mich nicht. Also ist alles irgendwie immer so,
Ja, okay.
man gerät da so rein. Doch, frag mich. Also okay. Aber ich wollte ja damit nur sagen, also als ich da auf der letzten Jahreskonferenz des Deutschen Investor Relations Verbandes stand und dort ein Herr, ein Investor Relations Manager von Rheinmetall stand und darüber gesprochen hat, wie populär er plötzlich geworden ist, ne? Da habe ich gedacht, also ich kaufe sowieso keine Aktien, das sage ich jetzt auch mal direkt, keine Werbung oder Anti-Werbung oder Empfehlung oder so, aber ich, ne, ich mache da nicht mit. Aber ich würde auch, wenn ich Aktien hätte, würde ich die nach wie vor nicht bei Rüstungskonzernen kaufen. Ja, also die sind lukrativ nach wie vor und den Sinn habe ich auch erkannt, aber ich ja, also ich finde auch manchmal die Sprache, auch das sage ich auch kritisch an eigene Parteimitglieder, die Sprache, die mit dieser Erkenntnis einhergeht, ist auch nicht immer unproblematisch, sage ich mal.
Naja, das stimmt natürlich. Gut, aber jetzt machen wir, versuchen wir mal
Ja.
so den politischen Werdegang auch noch so ein bisschen oder den beruflichen Werdegang. Okay, du bist jetzt Politikwissenschaftlerin, hast einen bestimmten Schwerpunkt. Was hast du denn jetzt dann damit gemacht? Jetzt hast du den Master in der Hand. Damals hat man ja noch auf Master studiert, nicht wie heute auf Magister.
Nee,
Nee, mal auf
umgekehrt.
Magister und nicht wie auf heute auf
Ich
Master,
habe noch
andersrum.
einen Magister, ja,
Du
genau.
hast noch
Ich
einen
bin da
Magister,
super
hast noch einen
kom
ordentlichen Abschluss.
altmodisch. Ja, ich bin ganz altmodisch. Nee. Ich will das niemandem abreden und so,
Nein,
aber
nein, nein, das war
ehrlich
jetzt
gesagt
auf
fand ich das
Ernst.
super. Nee, ich habe zwischendurch auch sogar noch überlegt, ob ich nicht halt irgendwie noch so einen Kurs mache zwischendurch zu Astrophysik oder so. Ich dachte, das liegt mir
Ja.
so gar nicht und so, aber ich dachte so, und das konnte man damals ja machen einfach mal.
Ja.
Den konnte ich mir nicht anrechnen lassen, aber heute ist das halt viel verschulter. Das finde ich schade einfach, ne?
Ja.
Also so. Ja, also ich habe tatsächlich interessanterweise meine Magisterarbeit lautete Karl von Clausewitz, Theorie vom Nebel des Krieges und das postmoderne Konzept der Network-Centric Warfare der US-Streitkräfte. So,
Okay,
und
bei
da ging das.
Clausewitz war ich raus.
Ja, das okay. Also Clausewitz, ja, okay.
Mir darf ja
Aber also
keinem
jetzt mal.
wissenschaftlichen, militärwissenschaftlichen Pamphlet fehlen, der Name.
Ja, und damals war es auch schon super krass im Trend und so weiter. Also wir mussten alle Clausewitz und so. Aber also das Interessante ist, dass ich damals geschrieben habe über, also Network-Centric Warfare war halt eben tatsächlich von den US-Streitkräften erdacht und analysiert und so. Auf Deutsch nennt sich das ganze Ding netzwerkzentrierte Operationsführung und bezog sich darauf, wie ein Soldat im Gefecht Informationen verarbeitet. So, und dann. Also genauso wie du beschreibst, Marc Oliver, ne? So, ich habe dann sozusagen meine Arbeit geschrieben, mich damit beschäftigt, super interessant, ne? Kam sozusagen zu dem Ergebnis, ne? Ein zu viel an Informationen hat den gleichen Effekt wie ein zu wenig an Informationen. Ne? Das macht die Entscheidung dann auch nicht besser, wenn es nicht gelingt, die richtigen Fragen zu stellen, bla 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 bla. So, und hatte den und dann kam erstmal gar nichts mehr. Also dann kam erstmal gar nichts, dann habe ich halt gedacht, ich habe ein wahnsinnig interessantes Studium gemacht und ich habe riesige Erkenntnisgewinne, die auch mich angetrieben haben und mich bis zum heutigen Tag antreiben. Also ne, mir sagte mal ein Coach, den ich mal hatte von einer großen Beratungsfirma, und der meinte das durchaus abschätzig, der sagte, also Caro, Geld treibt dich nicht, ne? So, und ich dachte so, das stimmt, ja, das stimmt. Also von Geld bin ich nicht getrieben und das merkt man auch tatsächlich in meinem Lebenslauf. Aber von der Erkenntnis und eben sozusagen, da war diese Erkenntnis abgeschlossen und dann habe ich mir halt einfach ganz normalen Job gesucht, war dann tatsächlich begehrt für die Rüstungsindustrie natürlich und bin dann bei Boeing gelandet und ich bin zu Boeing gegangen, weil ich zum Flugzeughersteller wollte, aber habe dann halt irgendwann sozusagen erkannt, dass ich für Leute wie Boeing irgendwie interessanter war, weil ich halt eben mich tatsächlich mit solchen Dingen beschäftigt habe. Faires halber will ich sagen, muss ich sagen und damit geht es mir auch besser. Gibt es diese Rüstungssparte oder gab es zumindest damals, ich weiß es heute nicht mehr, diese Rüstungssparte in Deutschland nicht, sondern da waren es halt wirklich nur die kommerziellen Flugzeuge und ich hatte da auch eine administrative Aufgabe mit einer Ausnahme, die sehr spektakulär war für mich, weil damals, als ich angefangen habe, Horst Helschig der Präsident von Boeing Deutschland war. Und der ist ja vielen Leuten mit Sicherheit ein Begriff, weil er damals Kanzleramtschef und nicht Kanzleramtschef, sondern Abteilungsleiter im Kanzleramt war unter Helmut Kohl und mit dem auch sehr viele Jahre und Jahrzehnte mitgearbeitet hat und einer unserer Architekten der deutschen Einheit war und so, bevor er in die Wirtschaft gewechselt ist. Und damals war er Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Und dann kam ich sozusagen durch ein bisschen Zufall in den Genuss, ihm assistieren zu dürfen. Und das, nachdem ich während meines Studiums halt eben für Rudolf Scharping, SPD, ehemaligen Verteidigungsminister, im Bundestag gearbeitet habe, der mich durchaus auch empfohlen hat. Der sagte, ja, die Karo ist gut, können Sie machen, machen Sie mal, weil man kannte sich da in der Community natürlich.
Klar.
Und das waren natürlich auch einfach sehr große Chancen, die ich hatte, einfach auch da die Community auf sehr sozusagen hoher Ebene kennenzulernen und auch mit vielen Menschen einfach ins Gespräch zu kommen und da meine Erkenntnisse zu erweitern. Aber das war mehr, dass ich sehr viel geredet habe und zugehört habe vor allen Dingen, als dass es meine tatsächliche eigene Aufgabe war. So, also ich habe diese Sachen immer mitgemacht, weil ich halt eben tatsächlich immer Verknüpfungen herstellen konnte. Aber meine Aufgabe, meine Rolle war halt eben tatsächlich sozusagen im Assistenzbereich und war da sozusagen ganz am Ende der Nahrungskette bei Boeing. Und das ist insofern wichtig, ich helfe jetzt mal so ein bisschen mit der Moderation, das ist insofern wichtig, als dort sozusagen der Grundstein meiner Datenschutzleidenschaft gelegt war, weil nicht sozusagen trotz meiner Rolle am Ende der Nahrungskette habe ich sozusagen bin ich in eine Datenschutzschulung geschickt worden, sondern genau deswegen. Ja. Und so hieß es so, Mist, wir müssen compliant sein. Oh, die Amerikaner haben hier eine ganz andere Auffassung von Datenschutz als die Deutschen und wir galten da als schwierig. Ja, das muss jetzt ja mal irgendjemand machen. So. Und dann wurde ich also geschickt und habe gesagt, so, okay, Datenschutz, aha, so pflichtbewusst, wie ich da so sozusagen Anfang 20 da, ja, bin ich heute auch noch, aber so, ihr wisst, was ich meine, ne, bin ich da ganz so hinspaziert und habe gesagt, ja, was ist denn das mit Datenschutz und so und hier und da. So, und dann begann sozusagen meine Zeit der Radikalisierung, ja.
Im Bereich Datenschutz und
Im Bereich
IT-Sicherheit, ja.
Datenschutz. Ja.
Okay, aber das waren, wir sprechen natürlich von einer Zeit, wo die DSGVO ja noch nicht mal in der Planung war, ne, sondern
Das
weit
stimmt.
davor, wo wir hier in Deutschland zwar schon die eine oder andere Gesetzgebung zum Thema Datenschutz hatten,
So ist es.
aber was letztendlich niemanden, aber auch niemanden interessiert hat. Ne?
Ja, absolut, genau.
Ja,
Also oder
und
beziehungsweise wirklich nur als hinderlich und es mussten halt möglichst die Leute machen, die halt möglichst wenig zu sagen hatten.
ja,
Ja.
warst du denn dann auch als Datenschutzbeauftragte irgendwie
Ja,
bestellt
ja.
oder? Ah,
Nö, also
okay.
bestellt im
Nee.
Moment, also bestellt. Ach, das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, ich war auch bestellt. Ja, klar.
Okay.
Ja, wir mussten ja jemanden bestellen. Genau.
Ja,
Ja.
okay. Okay, jetzt hast du
Aus
quasi über.
Versehen DSB gewesen und gar nichts
Ja,
davon
gut.
mitbekommen.
Das Gefühl habe ich
Jetzt.
heute noch bei den Leuten, die bei mir in der Schulung sitzen. Aber das ist ein
Ja.
anderes Thema.
Nee, genau so, ne? Also ich sollte schon, also aber das ist halt natürlich auch so ein strukturelles Problem gewesen, dass er eingebacken war, ne? Also hätte ich mich trauen dürfen, irgendjemand zu sagen, das geht jetzt so aber nicht, weil das verstößt gegen das deutsche Datenschutzgesetz, ja? So, also das war natürlich nicht, das war genauso vorgesehen, dass das halt eben nicht so sein sollte. Aber compliant zu sein hieß halt eben jemanden zu bestellen, ja. So wie ein
Ja.
Ersthelfer, gab auch einen Ersthelfer. Ich glaube, das war ich auch.
Jetzt hilf uns kurz so ein bisschen auf die Sprünge. Jetzt hast du Politikwissenschaften studiert, mit Nebenfächern, mit allem, was dazugehört. Jetzt hast du deinen ersten Job gehabt, du hast ein bisschen für Rudolf Scharping gearbeitet. Zumindest irgendwann, zumindest wenn man jetzt auch so ein bisschen auf deine LinkedIn-Seite guckt, muss ja irgendwann mal der Punkt gekommen sein, wo du sagst, ich habe auch Ahnung von Technik. Also ich weiß auch vielleicht so zumindest ansatzweise, wie so ein Computer funktioniert, kann auch ein bisschen, bin auch sprechfähig, wenn es um digitale Transformation geht und alles, was damit zu tun hat. Würdest du dich, hast du denn irgendwo so auch so ein IT-Nerd-Gen oder bist du eher so an der oberen Schicht und bist froh, wenn der Rechner läuft und wenn er nicht funktioniert, dann greifst du zum Hörer? Wie bist du da selber so IT-wissend unterwegs?
Das ist
Mehr
eine
User
sehr.
oder auch mehr Hacker?
Nee, also es gibt ein bestimmtes Element von mir, das immer noch der DAO ist, also der dümmste anzunehmende User, den gibt es noch in mir. Ich hatte nie die Ambition, so super technisch zu werden, so. Und also ganz viele Leute, mit denen ihr mit Sicherheit redet, sagen, ja, sie haben sich schon irgendwann mit 6 irgendwie electrocuted oder so, ne, so irgendwie einen Stromschlag bekommen oder so. Zu den Leuten gehöre ich definitiv nicht. Ich war schon so ein bisschen abgeturnt, als ich für meine Magisterarbeit mich sehr viel mit Waffensystemen beschäftigen musste und auch
Ja,
sehr viel
okay.
mit so Sachen. Also es ging ja um den Cyber Warrior, ne? So. Und hätte aber auch nie gedacht, dass ich mich da vertiefen würde. Aber es gab halt auch Rückmeldungen, die ich bekommen habe über meine Passagen, wo ich mich über verschiedene Waffengattungen und so weiter geäußert habe, wo die Leute gesagt haben, krass, ja, dass du das gemacht hast und so. Aber das war halt einfach harte Arbeit. Und die IT-Sicherheit und oder Cybersicherheit, die bin ich witzigerweise wirklich nicht durch Technik gekommen, sondern über die Politik. So, und also ich habe ja schon scherzhaft gesagt, Boeing hat mich radikalisiert in Sachen Datenschutz. In Sachen Datensicherheit war es dann Edward Snowden, einige Jahre später. Ne, also bei Boeing war ich von 2006 bis 2008. 2013 war Snowden, das, was da alles sozusagen vonstatten gegangen ist mit den Veröffentlichungen und so weiter. Und zwischendurch war ich halt so ein bisschen raus einfach. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Das war so eine Zeit, wo ich so mal die einzigen 3, 4 Jahre dazwischen mal so super unpolitisch wurde. Und habe das einfach alles irgendwie hinter mir gelassen. Und dann kam plötzlich diese Veröffentlichung und ich habe ein ganz intensives Beklemmungsgefühl gekriegt. Und habe halt gedacht, also die Leute auch da, genauso wie diese, Entschuldigung, wie ich das so sage, die Klugscheißer, die heute sagen, bei Ukraine hat man das alles schon seit 2001 gewusst und bla und so, war es ja damals genauso. Es gab Leute, die sagten, bist du wirklich überrascht? Und sag ich, ist das denn relevant, ob man überrascht ist oder nicht? Also ist das denn überhaupt die Frage? Ja, so. Und ich glaube, das, was mich halt so und was auch diese Kontinuität aus meiner, sag mal, Kriegsgebieterfahrung mit Kriegsstudien und so weiter war dann plötzlich das Gefühl, dass die Selbstbestimmung und die Freiheit von Menschen an so einem empfindlichen Knickpunkt gelandet ist und sind, wo ich das Gefühl hatte, oh, das geht so nicht. Und da habe ich angefangen, mir zu denken, okay, wie funktioniert das denn eigentlich? Was soll das und wie funktionieren Dynamiken? Aber eigentlich immer mit einem Hauptinteresse auf soziale Dynamiken, also auf Dinge, die halt eben mit Menschen passieren, weil IT-Sicherheit ist ja kein Selbstzweck. Also wir machen auch Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Wir digitalisieren nicht um des Digitalisierens willen. Wenn man halt viele von diesen ganzen Startup-Königen hört, dann ist das so. Ja, dann ist alles irgendwie Glitzer und so und tralala oder mal hier eine Blockchain, mal KI und ich weiß nicht was alles. Ne? So, aber ich bin halt so der, sagen wir mal, so in der Mentalität, so der süddeutsche Schraubenhersteller oder so, der halt so irgendwie völlig ohne Glitzer die Digitalisierung betrachtet und einfach sagt, okay, wofür ist die jetzt eigentlich gut? Ja? Und ich sage halt nicht, das muss alles nicht so sein, sondern wo ich gedacht habe, okay, es gibt halt einen gewissen Nutzen, aber nach Snowden kam mir der Schaden viel größer vor als der Nutzen. Und zwar im Hinblick darauf, wie es sich eigentlich auf unsere Selbstbestimmung und auf unsere Wehrhaftigkeit auch auswirkt. So, und da habe ich mich halt irgendwie einfach sozusagen durchgekämpft und durchgelesen und reflektiert und mit vielen, vielen Gesprächen in den entsprechenden Communities dann halt bin ich immer stärker in das ganze Thema Cybersecurity gekommen. Ich habe dann angefangen, ich habe Hacker kennengelernt und die haben mich dann irgendwann geschleift in eine nicht öffentliche Hackerkonferenz und ich war damals halt irgendwie noch so beruflich, ne, so hier Stöckelschuhe und so Kostümchen und Rollkoffer und so und dann bin ich halt dann da abgeholt worden von Leuten, die mich dann irgendwo in die Tiefen irgendeines Waldes gefahren haben, in so ein Fünf-Sterne-Resort, wo es hieß dann so, okay, aber das hier bleibt ja alles unter uns und so weiter und da habe ich so meine erste Tuchfühlung mit der Hacker-Community gehabt. Auch das war dann wieder sozusagen so ein Erweckungserlebnis, weil ich sehr viel über Soziales und Kulturelles gesprochen habe, vielen Leuten zugehört habe, die über Technik geredet haben und ich dann mit denen sehr stark zusammengewachsen bin, weil wir die nicht die Korrelation, aber sagen wir die Kausalitäten mal besprochen haben. Und so bin ich in das Thema gekommen. Und als ich dann tatsächlich dazu kam, sozusagen 2018, mein IT-Sicherheitsunternehmen mitzugründen, da war das schon so, dass mein Partner, mit dem ich gegründet habe, viel politischer geworden ist denn je, durch meinen Einfluss wahrscheinlich, und ich viel technischer geworden bin, als ich es je sozusagen beabsichtigt habe, durch seinen Einfluss. Ja, genau, hier haben wir den.
Genau.
Genau, so, und deswegen haben wir halt eben gemerkt, das hat halt einfach eine andere Qualität. Ja.
Zum Thema Cybersecurity. Also ich mache jetzt mal so ein bisschen so ein Schwarz-Weiß-Bild auf. Versuche mich da mal irgendwie abzuholen. Ich kenne mich ja nun auch mit dem Thema Cybersecurity grundsätzlich recht gut aus und ich auch. Wenn man jetzt das Thema Edward Snowden hört, wenn man jetzt das Thema Politikwissenschaftler, insbesondere das Thema Militär sich anschaut, dann finde ich, gibt es eine Cybersecurity-Ebene. Ich schütze mich vor dem Hacker, der mir irgendwie Geld erbeuten will. Ne, der mir einen Verschlüsselungstrojaner unterjubeln will und der dann sagt, deine Daten werden erst freigeschaltet, wenn du mir Bitcoins im Wert von 100.000 Euro bezahlst. Das ist quasi die eine Ebene von Cybersecurity, also auf so einer kriminellen, organisierten Kriminalitätsebene. Es gibt aber natürlich noch eine andere, und zwar eine meiner Meinung nach deutlich davon sich unterscheidende Ebene der Cybersecurity, nämlich ein Unternehmen, Schrägstrich ein Staat, möchte sich vor Hackerangriffen eines anderen Staates schützen. Das hat gegebenenfalls eine komplett andere Qualität und auch ein komplett anderes Schutzniveau. Im ersten Fall kann man gegebenenfalls nämlich mit der Denkweise herangehen, man muss gar nicht perfekt sicher sein, man muss nur sicherer sein als der Nachbar. Im zweiten Fall muss ich aber natürlich Security haben, um möglicherweise von Verbündeten nicht unterwandert zu werden. Das ist eine ganz andere Qualität. In welchem Bereich stellt ihr euch denn als Unternehmen dort auf? Oder was sind eure Kunden? Also ihr müsst jetzt keine Namen nennen, aber strategisch.
Ja, also ich bin nicht hundertprozentig deiner Meinung, wenn ich das sagen darf. Ne? Also ein bisschen Würze hier.
Gerne, klar.
Also lass uns streiten. Nee, also ich betrachte eine global vernetzte Welt, sagen wir mal digital vernetzte Welt, als eine Welt, die sich nicht genauso verhält wie eine physische Welt. Also ich habe ja konventionelle Militärwissenschaften studiert. Da gibt es ein Oben, ein Unten, ein Links und ein Rechts und da gibt es halt sozusagen Feindkontakt und dann gibt es halt eben, ne? Also es gibt halt Zeitpunkte, Clausewitz Spruch, ne? Friktionen sind das, was den realen Krieg vom Krieg auf dem Papier unterscheidet, bla 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 bla. So. Und wenn wir heute darüber reden, wie wir uns sicherer machen, dann stelle ich einfach mal einen Gedanken zur Verfügung, der mich treibt. Und zwar, wenn wir die Welt sicherer machen wollen, sicher bedeutet die Unversehrtheit von Menschen. Ja, also wir müssen sozusagen, vielleicht auch nicht nur von Menschen, ich gehe nochmal weiter, ich sage auch von Wissen, von tangible assets, also, ne, also die Dinge, die wir schützen wollen, Besitz und so weiter oder auch, sagen wir mal, geopolitischen Schutz. Aber letzten Endes geht es schon auch darum, dass der Mensch physisch unversehrt sein soll, psychisch unversehrt sein soll und möglicherweise vielleicht auch der Wohlstand des Menschen unversehrt sein soll. Ne, wir können noch weitergehen über Bildung.
Ja, okay, Gesundheit, jetzt sind wir auf so einer Metaebene, so. Nicht böse gemeint.
Ja, das ist okay, verstanden. So, und wenn wir das halt über digital abbilden in einer Cybersecurity-Welt, dann haben wir eine Dynamik, die sich anders verhält als in einer konventionellen Konfliktdynamik, nämlich eine Asymmetrie der Gefahren. Ja, also wir haben, wenn wir Pech haben, geraten wir alle in eine riesige Gefahr durch irgendwelche Script-Kiddies, die sich langweilen und die das Gefühl haben, sie möchten mal was tun. Und die Systeme, die wir haben, egal ob in einem Unternehmen, im öffentlichen Dienst, in einer Organisation, wie auch immer geartet, in einer Supply Chain, schaffen halt mit einem großen Hebel großen Schaden. Das gibt es heute schon. Wir haben sozusagen aber auch große Akteure, wie staatliche Akteure, wie du es gerade beschrieben hast, die sagen, es gibt sozusagen Systemkonkurrenz und in der Systemkonkurrenz gibt es auch dort Nachrichtendienste, die eben gegeneinander und tralala und so. Ganz ehrlich, das Problem ist, ich glaube, dass das Risiko von beiden Polen, die ich jetzt dargestellt habe, es gibt ja ganz viele Graustufen, auch die organisierte Kriminalität, die du genannt hast, die sind, also das Phänomen, das, sagen wir mal, das Ende dieses Angriffs könnte gleich sein, also maximale Schadenshöhe. Wenn wir über Risiko reden, reden wir über maximale Schadenshöhe oder halt eben tatsächlich über Eintrittswahrscheinlichkeiten. Und die Frage ist, welche Eintrittswahrscheinlichkeit ist höher? Und ich kann dir heute nicht beantworten, welche höher ist. Und zwar unter anderem deswegen, weil es eine Sache gibt, die wir so in dieser vernetzten Welt gar nicht gut können, und das ist Attribution. Und deswegen sage ich halt auch, es ist eigentlich für die Verteidigung eines Unternehmens oder eines Systems geradezu egal, ob du angegriffen wirst, weil du Mittel zum Zweck bist, ob du angegriffen bist, weil du der Zweck an sich bist, ob du durch Zufall angegriffen wirst oder gezielt angegriffen wirst, ob du vom Staat angegriffen wirst, von einem anderen Unternehmen, vom Wettbewerber oder vom Scriptkiddie. So, von einem Hacktivisten vielleicht auch. Ja, es muss vielleicht, wenn du dich schützt, dann musst du dich natürlich fragen, was ist so das Schlimmste, was mir passieren kann? Und dann kommen Leute mit Reputationsschäden oder mir laufen die Kunden davon oder ich muss meine Mitarbeiter entlassen oder die Schmach oder was auch immer, ja. Aber die Bedrohungslage ist so, dass du halt einfach durch Digitalisierung eine riesige Angriffsfläche geschaffen hast und dadurch, dass du halt irgendwie wertvoll bist mit deinen personenbezogenen Daten und deinen Unternehmensinformationen, hast du einfach Assets, die begehrt sind. So, dumm ist es, wenn das halt tatsächlich ein Scriptkiddie schafft, weil das einfach nur zeigt, wie fahrlässig du warst. Ja, natürlich kann, und deswegen sieht man das halt ja auch, dass Unternehmen ganz häufig darauf verweisen, dass es ein sogenanntes sophisticated Attack war. Ja, mit der Suggestion, also Nordkorea hatte was gegen mich oder Russland hatte was gegen mich oder so. Das ist, entschuldige, wenn ich das sage, aber grober Bullshit. Ja, so. Es kann Hinweise geben, wer wie, und es gibt auch genügend Forschung, die mal suggeriert oder aufdeckt, hier ist was Großes passiert, was Systematisches und so weiter. Aber für ein Unternehmen ist das gar nicht so relevant, sondern die Relevanz ist, sind wir resilient? Sind wir in der Lage, nicht nur im Script-Kiddie abzuwehren, den aber bitte in jedem Fall, aber auch gleichzeitig einen Nachrichtendienst abzuwehren? So, und deswegen glaube ich nicht, dass dein Bild ein Schwarz-Weiß-Bild war, sondern das Schwarz-Weiß-Bild ist, wir haben eine Realität, in der wir uns sehr stark digitalisiert haben, die letzten 20, 30 Jahre, ja, ohne dass wir über Sicherheit hinreichend nachgedacht haben. So, und das Unternehmen, das ich mit Aaron zusammen gegründet habe, befasst sich damit, dass wir halt mit den Unternehmen reden, die uns ansprechen und die sagen, ich würde gerne prüfen, inwieweit ich resilient bin. Was sind denn meine Risiken jetzt gerade? Und zwar nicht in Frage, bin ich attraktiver für Russen oder bin ich attraktiver für eine eifersüchtige Ehepartnerschaft oder so, die sich an mir rächen will oder was auch immer, sondern einfach nur die Frage, wie schnell erhole ich mich von einem Angriff? So, und diese Unternehmen, die unterschreiben, dass wir sozusagen Penetrationstests machen, Web-App-Tests,
Interesting.
dass wir die, genau, ob wir halt irgendwie mit den Mitarbeitern trainieren, ob wir Kampagnen machen, ob wir einfach Risikoprofile erstellen, und so weiter und so fort. Und ne, wenn sie es nicht tun würden, wären wir kriminell. Das machen wir dann nicht. Gibt ja auch sehr viele Unternehmen, die verdienen damit ihr Geld, dass sie das im Auftrag von anderen Unternehmen tun. So für Versicherungen oder so. Die halte ich halt auch immer für sehr starke Grauzone rechtlich. Aber so, mal ganz ab davon, machen wir halt einfach ein Brot- und Buttergeschäft ohne, sagen wir mal, Software as a Service, ohne ein Glitzer-Glitzer. Wir machen euch secure, weil wir halt eine Software haben, die das irgendwie super gut kann oder so. Sondern wir gehen einfach los und sagen, wie ist unsere Einschätzung dafür, dass du als Unternehmen dafür anfällig bist, dass du angegriffen wirst, von wem auch immer. So, das andere, was du ansprichst und worauf du gleich hinaus wolltest, ist halt dezidiert eine politische Fragestellung. Ja, die läuft jenseits von meinen sozusagen Aktivitäten bei Windler. Die läuft dann halt eher über die AG Nachhaltige Digitalisierung, wo wir halt sagen, es wäre eigentlich geboten, die Weichen heute so zu stellen, dass wir morgen keinen Schaden mehr nehmen werden. So, das ist auch IT-Sicherheit, aber ist halt sozusagen eine andere Komponente, eine andere Flanke für dasselbe Problem.
Okay, gehen wir mal in der Tat hier zur AG Arbeitsgruppe Nachhaltige Digitalisierung. Nimm uns alle mal mit auf die Reise, was für dich nachhaltige Digitalisierung ist, beziehungsweise was für dich keine nachhaltige Digitalisierung ist.
Danke für die Frage. Ich habe mir schon sozusagen die Kritik eingeräumt, dass ich immer mehr erzähle, was nicht
Alles gut.
nachhaltige Digitalisierung ist. Ja, wenn du so Menschen fragst, ne, was ist nachhaltige Digitalisierung, dann kriegst du meistens auf eine Antwort oder auf eine Frage, die eigentlich aus meiner Sicht sozial sein sollte, eine soziale Frage, meistens eine ökologische Antwort. Ja, und dann kriegst du ganz viel zu erzählen mit Abwärmen in Rechenzentren und Recycling von Kabeln und Kreislaufwirtschaft in der Hardware und, oder halt irgendwie Energieeffizienz für die KI und so weiter. Das will ich nicht runterreden, das ist total wichtig. Aber ich sage das gerne am Anfang, weil ich euch bitten würde, sozusagen oder einladen würde, diese Fragestellung ein wenig beiseite zu räumen. Weil aus meiner Sicht halt, wie gesagt, Digitalisierung ein soziales, ein kulturelles, ein gesellschaftliches Phänomen ist, auch ein psychologisches Phänomen, ja, am Ende des Tages. Und das ist zwar sozusagen technisch verursacht, aber ich gestehe euch jetzt hier, ich mache hier so eine Riesen-Relevation, ich bin ein großer Fan dieses Neulandbegriffs von Angela Merkel, für das sie immer verlacht wurde. Alle Leute sagen, die hat ja keine Ahnung, dass es das Internet schon gibt und so. Ich finde, sie hat vollkommen recht gehabt damals, weil Wir haben zwar Technik entwickelt, ja, aber was wir nicht entwickelt haben, ist ein hinreichend reifen Gedanken über die Technologiefolgenabschätzung. Und Technologiefolgenabschätzung habe ich auch nicht erfunden, sondern wir müssen uns halt fragen, mit den technischen Dingen, die wir so machen, was haben sie für Auswirkungen auf ein Individuum, auf Gruppen, auf den Informationsaustausch zwischen Menschen, auf das Zusammenleben von Menschen und so weiter und so fort. Und deswegen antworte ich auf die Frage, was ist Nachhaltigkeit in der Digitalisierung? Abermals mit IT-Sicherheit, also es geht da um Integrität von Systemen, Integrität von Daten. Es geht da um Berechtigungen, um die Frage, wie verlaufen Daten, ja, wie sollten sie verlaufen, wie werden Daten sozusagen behandelt, wann gibt es Löschungen, wer hat worauf eigentlich Anspruch. Wenn ich halt irgendwie, ich bin euch zum Beispiel zutiefst dankbar, dass wir hier nicht Zoom benutzen oder sowas, weil das, was wir über Zoom wissen, ist halt einfach eine solche Katastrophe, und zwar nicht nur technisch, sondern ganz explizit in der Art, wie Zoom Menschen gefährdet, ja, dass wir halt eben sagen müssen, wenn wir digitalisieren und merken, dass wir uns in einem digitalen Zeitalter befinden, bedeutet das, dass wir mit einem Verantwortungsgefühl digitalisieren zu müssen, bei dem wir immer vor Augen haben müssen, dass Menschen heute und in der Zukunft ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung und Selbstentfaltung leben können. Ja, so.
Okay. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Caroline.
Nee, super.
Wir müssen noch ein bisschen auf die Uhr achten, aber
Ja.
das hört sich jetzt alles gut an und ich würde das auch alles sofort unterschreiben, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Also jetzt mal, bring mal ein Beispiel, wo du sagst, das ist ein Beispiel, wo du sagst, das ist nachhaltige Digitalisierung, beziehungsweise das ist keine nachhaltige
Ja,
Digitalisierung.
ja. Also, ich fange mal mit zweiterem an. Das eine ist halt, also beziehungsweise ich nehme mal für beides ein Beispiel. Zum Thema keine nachhaltige Digitalisierung besteht halt einmal eine Fragestellung, gibt es eigentlich Menschen, die aus unredlichen Gründen Software herstellen? So, rhetorische Frage, ich sehe euch schon so ein bisschen grinsen.
Jetzt die
Ja,
Frage,
die
wie man
gibt es.
unredlich dabei definiert, aber gut,
Das
ja.
stimmt. Also ich kann dir eine Definition dafür geben. Unredlich ist es dann, wenn ein Mensch zu einem Objekt degradiert wird und kein Subjekt an sich. Natürlich haben wir Nutzer. Und natürlich ist jede Software, die wir haben, eine Software, die von Menschen genutzt werden sollen. Ja? Und wir haben aber eine sich sehr stark etablierende Wirtschaft, die, also gut, ich meine, ich mache jetzt kein Geheimnis, ne? Also wir reden ganz viel über Überwachungskapitalismus. Wir reden sehr viel über eine exorbitant große Werbeindustrie. Wir reden halt über die großen Player aus dem Silicon Valley, die wir alle kennen. Ja? Wir lernen aber auch gleichzeitig über Hersteller wie Palantir, wie Clearview, aber auch wie die NSO Group, die Pegasus hergestellt hat und so weiter. Da kommen Menschen einfach als Geschäftsmodell zu Schaden. Das ist der Sinn von diesen Softwaren, dass halt Menschen in einer Art beschädigt werden. Das ist jetzt, sagen wir mal, so eine ganz triviale Fragestellung von nachhaltiger Digitalisierung. Die Frage ist halt, A, muss irgendwas digitalisiert werden? Was ist eigentlich das Lastenheft? Was ist eigentlich das Problem, das wir lösen wollen? Ja, und löst das das Problem wirklich? So, und da kommen wir halt bei vielen Themen auf so Gespräche, wo wir sagen, es gibt natürlich immer Behauptungen. Ja, wir sind sicherer vor Terroristen und sicherer vor Pädophilen und was nicht alles immer herangezogen werden. Und dem müsste man mal eine kritische, sozusagen, Debatte, vorantreiben. Da bin ich sehr dafür. So, und dann gucken wir uns jetzt mal die nicht ganz trivialen Fälle an, nämlich Fälle, bei denen es möglicherweise Kritik aus der Zivilgesellschaft gibt, möglicherweise auch noch nicht. Vielleicht gibt es halt wirklich Software, die genuin intendiert wird, Menschen zu helfen. Ja, pff, da gibt es halt riesige Bandbreiten, ne? Ob ich jetzt halt irgendwie sage, ich habe einen Menstruationstracker oder so, damit ich jetzt irgendwie monitoren kann, wie es mir halt sozusagen als Frau körperlich geht und so weiter. Und der Menstruationstracker schickt wissentlich oder vielleicht sogar unwissentlich Daten irgendwo anders hin, als es sollte. Also wissentlich beispielsweise zu Krankenversicherungen, ne? Und ich weiß es vielleicht dann nicht, aber die Krankenversicherung weiß dann genau sozusagen, wie meine körperliche Konstitution ist. Oder halt eben aus Versehen, weil der Menstruationstracker nicht darauf geachtet hat, dass möglicherweise meine Daten sensible Daten sind und dass man die in einer besonderen Art schützen muss. So, und das sind so Fälle, bei denen wir sagen, das war nicht nachhaltig, weil du fahrlässig warst. Du hattest halt eine Idee für eine App, die möglicherweise irgendein sinnvolles Problem lösen wollte, ja. Aber du hast das halt einfach nachlässig programmiert. Und an der Stelle würde man halt eben auch sagen, ist das jetzt nicht nachhaltig gewesen? So, also ich gestehe euch, ich kenne kaum ein Startup, in das ich meinen Einblick bekommen habe, wo eine Opportunität gleichgewertet wurde wie die Sicherheitsrisiken, die damit einhergehen. Ja.
Okay, also dann ist ja aber für mich, also ich habe, als ich das erste Mal nachhaltige Digitalisierung gelesen habe, auch eher an den ökologischen Aspekt gedacht, muss ich zugeben. So wie du es beschreibst, würde ich es eher mit den Worten Ethik und Moral und vielleicht Frage der Menschenrechte natürlich beschreiben. Aber das, was du eben beschrieben hast, was ihr unter nachhaltige Digitalisierung versteht, da ist bei mir von der ersten Sekunde an immer der Begriff KI aufgeploppt. Weil die Dinge, die du beschreibst, die stellen sich natürlich diese Fragen und diese Probleme stellen sich ganz stark, wie ich finde, rund um das Thema KI. Wie gehen wir damit um? Wie bringen wir der KI an sich Moral und Ethik irgendwie bei? Wie schaffen wir das? Ne? Diese ganzen Fragen, das heißt, beschäftigt sich die AGND dann jetzt oder in Zukunft auch verstärkt mit KI? Bleibt ja wahrscheinlich nicht aus, ne?
Also ehrlich gesagt versuche ich immer KI zu boykottieren.
Ja, aber sie
Also
geht ja dadurch nicht weg.
Das reicht
ja, das stimmt.
nicht, wenn
Die
du das
Erkenntnis habe
tust.
ich
Das kann
auch.
ich dir sagen,
Ja,
Caroline.
das stimmt, das stimmt. Ich bin so ein Don Quixote-Typ, ne? Aber also jetzt mal, ich glaube, ich bin da ganz kurz. Also ehrlich gesagt fehlt mir die Vorstellungskraft, wie KI ethisch sein kann. Sage ich euch ganz ehrlich. Also ich meine, abgesehen davon, also man muss halt wirklich auch mal gucken, in welche, also welche Sau durchs Dorf getrieben wird, ne? Und die meiste KI, die ich bisher vor die Flinte bekommen habe, war auch noch nicht mal KI. So, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil Marketing ist ja auch wichtig für den einen oder die anderen, ne? Dann haben wir halt Machine Learning, okay, mir wird ja jetzt irgendwie erzählt, dass jede App, die irgendwas misst, KI ist, ja? So, okay, wie auch immer, ich höre jetzt auf zu lästern, ne? Aber wenn KI tatsächlich wie KI funktioniert, dann haben wir ein wirkliches Problem. Also da stimme ich halt auch zu. Ja, also wenn es tatsächlich, also es ist nicht so prävalent, aber ich, also ehrlich gesagt, ist halt KI im Moment wirklich einfach ein Trend, so, also ein Label, ein Trend. Ich würde anregen, jetzt auch noch mal ein bisschen zurückzufahren in der Zeit und einfach mal sagen, vor, ich glaube, so 4, 5 Jahren war es Blockchain, aber davor war es Big Data. Ja, also schon bei Big Data ist halt eben die Frage um Daten oder die Fragen um dieses Bonmot, dass man sagte, Daten sind das neue Öl. Also man schafft ein Begehren, die Dynamiken der Wirtschaft ändern sich. Da bin ich wieder bei euch. Also da bin ich wieder da und dann sage ich halt, lass uns darüber reden. Dann lass uns darüber reden, was passiert, wenn die Schufa übernommen wird von einem Unternehmen, das wir nicht so richtig cool finden. Was passiert und warum sollte überhaupt ein Investor die Schufa übernehmen wollen, wenn nicht der Daten wegen? Was passiert, wenn eine Versicherung eine andere Versicherung übernimmt? Was passiert mit diesem Markt der Datenbroker, der überhaupt nur jenseits der Regulation funktioniert und läuft? Ja? Lass uns darüber reden, wie sich sozusagen, also das, ich habe ehrlich gesagt eine große Hoffnung entwickelt, als ich jetzt gerade kürzlich vom Urteil von Meta gehört habe, die vom Bundeskartellamt herbeigeführt wurden. Ja, also da habt ihr natürlich auch nochmal 1000 Einblicke mehr mit den Dingen, die ihr so macht, ne? Aber dass das Bundeskartellamt ein Player wird in der Frage, wie verschiebt sich Wettbewerbsrecht, wenn wir halt einen bestimmten Umgang mit Daten haben, ist eine hochspannende Entwicklung und aus meiner Sicht noch viel spannender als KI. Ja, weil wir hier darüber reden, wie volkswirtschaftliche Dynamiken sich verändern in der Zukunft, ja? Und wie sozusagen, also so, aber ich auch mit Blick auf die Zeit, ne? Ich ganz ehrlich, wenn wir uns so unterhalten über diese Themen, ob das KI ist, ob das Daten sind, ob das Infrastruktur ist, ob das kritische Infrastruktur auch ist oder so, ob das politische Regulation ist, geopolitische Restriktionen, die wir haben gegenüber beispielsweise China und so weiter, dann reden wir heute, und das ist, glaube ich, das allerwesentlichste Anliegen, das ich habe mit der AGND, reden wir heute über eine Neuverteilung von Macht. So, und das habe ich schon angedeutet vorhin, als ich über den Unterschied zwischen Script-Kiddies und globalen Akteuren gesprochen habe. Wir reden ganz eindeutig davon, wer darf in Zukunft sozusagen Souveränität haben, wer darf Macht haben, wer darf Einfluss haben und wofür wird Macht und Einfluss verwendet in der Zukunft. So, und wenn wir sagen, Datensouveränität ist beispielsweise etwas, also ich habe neulich einen interessanten Artikel gelesen von meinem Freund Daniel Lambach, der sagt, es gibt 7 verschiedene gängige Definitionen von digitaler Souveränität. Die einen meinen irgendwie Europa im Kontext China, USA und so weiter. Die nächsten meinen da sozusagen digitale Souveränität bei mir selbst. Ja, wie kann ich meine eigenen Daten hosten oder sozusagen treuhändisch die Daten anderer hosten? Und dazwischen gibt es halt alles Mögliche. Aber was heißt denn Souveränität im digitalen Zeitalter? Ja, und das sind keine kleinen Fragen. Das sind riesige, weltbewegende Fragen, die wir gerade vor uns haben. Und die werden zurzeit eher getrieben von Technik und Geld und von beispielsweise entweder Gewinnerzielungsabsicht in der Wirtschaft oder von sozusagen staatlichen Einflussabsichten. Aber das können wir so nicht lassen. Und das ist halt der Grund, warum ich gesagt habe, wir machen jetzt mal eine AGND mit Manuel zusammen, Manuel Artuk, eine AG Nachhaltige Digitalisierung, weil wir das natürlich aus der Cybersicherheit heraus bewerten können, aber halt unbedingt auch von großen gesellschaftlichen, politischen Fragestellungen.
Gut, jetzt muss ich aber
Okay.
trotzdem hier mal so langsam, müssen wir langsam mal zum Ende kommen, wenn wir nämlich jetzt die 45-Minuten-Marke schon deutlich überschritten haben. Deswegen sparen wir uns jetzt auch mal so typische Fragen, die wir immer an unsere Gäste haben. Ja, vielen lieben Dank, Caroline, dass du dir hier heute die Zeit genommen hast, mit uns über deinen Lebensweg zu reden, aber auch natürlich darüber zu reden, was dich denn heute so tagtäglich antreibt. Vielen Dank für das spannende Gespräch und deinen Einblick. Wie immer am Ende eines derartigen Videos. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, bitte seid so nett, gebt uns einen Daumen nach oben. Solltet ihr noch Fragen an die Caroline haben, dann schreibt sie hier unten in die Kommentare. Irgendwie kriegen wir das schon miteinander kommuniziert. Darüber hinaus, wenn ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert habt, dann seid doch bitte so nett, dann abonniert ihn, damit ihr in Zukunft hier nichts mehr verpasst. Und dann, Caroline, darfst du hier quasi das Schlusswort sprechen?
Oh, also ehrlich gesagt wollte ich euch einfach nur danken, wenn ihr schon darauf hingewiesen habt, dass ich jetzt schon wieder so viel geredet habe, dass ihr halt
Alles
auch die
gut.
Geduld hattet, ja. Und wir sind da ja auch sehr viel, wir haben ja eine riesige Tour de Raison gemacht, weil ich ja erstmal sozusagen vom Bosnienkrieg über Spendenkampagnen hin zur weltpolitischen Veränderung gegangen bin. Also danke fürs Zuhören, auch allen Zuschauern da draußen, dass ihr das so lange durchgehalten habt. Und ich freue mich auf weitere Gespräche, auf weiteren Input, auf weitere Ideen und Anschluss an diese Gedanken, ja.
So machen wir es. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.